Kann ich zugeben, einen Fehler gemacht zu haben, ja oder nein? Kann ich drüber stehen, wenn Leute mal sagen, du bist gescheitert, ja und? Ich habe mich weiterentwickelt, du nicht. Das ist eine reine Ego-Frage und der Umgang mit dem eigenen Ego. Und das ist etwas, was in der Politik meiner Meinung nach völlig unterbelichtet ist oder unterbeleuchtet, Entschuldigung, nämlich wie relevant Emotionen sind und wie relevant gekränkte Egos sind.
Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.
Hallo und willkommen zum Flopcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir sprechen hier normalerweise über gefloppte Ideen und Unternehmen, und zwar im Gespräch mit den Unternehmerinnen und Unternehmern selbst. Heute verlassen wir allerdings mal so ein bisschen die Welt der Wirtschaft für einen kleinen Exkurs in die Welt der Politik. Was man aus irgendeinem Grund nicht automatisch mit Politikerinnen und Politikern verbindet, sind Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit, Standhaftigkeit, Souveränität. Stattdessen hört und liest man von Spendenaffären, von Skandalen, von Veruntreuung. Und das zeigt klar, Politikerinnen und Politiker sind auch nur Menschen, die Fehler machen, aber irgendwie reden sie selten darüber. Bei Julia Schramm ist es anders. Sie ist 34 Jahre alt und hat in ihrer Karriere schon so einige Hochs, aber auch Tiefs erlebt. Und besonders über die Tiefphasen will ich jetzt mit ihr sprechen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Julia.
Hallo.
Ich fasse zum Einstieg immer ganz gern kurz zusammen, was meine Gesprächspartner so gemacht haben. Bei dir ist das jetzt ziemlich viel. Ich versuche es mit so ein paar Eckpfeilern. Du hast politische Wissenschaft, Amerikanistik und Staatsrecht studiert und bist dann 2009 in die Piratenpartei eingetreten. 3 Jahre später warst du dann auch schon für einige Monate Beisitzerin im Bundesvorstand der Piratenpartei. Und man muss dazu sagen, du warst damals Mitte 20 und schon Spitzenpolitikerin. Das ist krass. Im Oktober 2012 bist du dann zurückgetreten, hast mehrere Bücher geschrieben, hast einen Merkel-Blog und auch über Angela Merkel ein Buch geschrieben. Und heute bist du die Vorstandsreferentin der Linksfraktion im Bundestag. Vielleicht mal so eine Frage vorweg. Was macht für dich eine erfolgreiche Politikerin einen erfolgreichen Politiker aus?
Authentisch sein. Ich glaube,
Punkt.
das ist, ja, Punkt. ich glaube, das ist wirklich das A und O. Und ich glaube, deswegen ist die Frage nach Repräsentanz, auch in Form von Frauen, in Form von Menschen, die Migrationsgeschichten haben, extrem wichtig, weil damit kommt auch die Authentizität. Und ich glaube, das ist das A und O.
Und wann ist für dich eine Politikerin oder ein Politiker gescheitert?
Wenn sie aufhören, beziehungsweise wenn sie also gegen ihren Willen aufhören oder wenn sie halt massiv politische Anliegen, für die sie gestanden haben oder für die sie gekämpft haben, verlieren. Ich glaube, das ist Scheitern.
Also man muss, um quasi erfolgreich oder um auch authentisch zu bleiben als Politiker, muss man Politiker bleiben. Man hat dann keine Wahl.
Nicht unbedingt. Ich glaube, man kann auch. Also die Frage ist ja immer, was heißt Politiker oder Politikerin? Ich bin zum Beispiel ja auch nicht gewählt. Ja, ich bin kein gewähltes Mitglied innerhalb dieser Formation, die sich die Linke nennt. Und trotzdem werde ich als Politikerin wahrgenommen, weil ich im politischen Betrieb bin, weil ich in politischen Handlungen eingreife, weil ich politisch auftrete. Und mich auch äußere zu tagespolitischen Dingen. Und ich glaube auch, es gibt ja diesen Begriff des Political Animal oder des Zoon Politikons, das natürlich eine andere Bedeutung hat, als ich es jetzt benutze, aber ich finde den Begriff ganz schön, weil es gibt diese Political Animals, weil bei Aristoteles ist das, glaube ich, ist das ja so gemeint, dass wir alle politisch sind, automatisch quasi. Aber dieses Political Animal ist natürlich schon eine Überzeugung und da ist es auch, glaube ich, egal, ob man gewählt ist oder nicht, ob man aktiv ist oder nicht. Also
Das relativiert jetzt so ein bisschen
das.
dieses, dass man vielleicht doch gar nicht so scheitert, wenn man nicht mehr Politiker ist, sondern als Wesen an sich schon politisch einfach ist.
Ja, also ich glaube, dass wir Menschen alle politisch sind und dann gibt es natürlich Menschen, so wie ich auch, die einfach immer auch im politischen aufblühen, also die im politischen Zuhause sind irgendwo. Und da ist Scheitern, ich finde Scheitern sowieso, aber da reden wir ja jetzt in Ruhe drüber, ich finde Scheitern sowieso ein schwieriges Konzept, grundsätzlich. Aber ich glaube nicht, dass man, also wenn man sich zum Beispiel jetzt Politiker, die nicht mehr aktiv sind oder Politikerinnen, die nicht mehr aktiv sind, anguckt, die aber trotzdem noch in der Öffentlichkeit stehen beispielsweise, die sind ja auch noch aktiv, die bringen sich ein, die machen weiterhin Politik, sind vielleicht nicht mehr im Parlament, aber das ist ja, bin ich ja auch nicht. Ich bin auch nicht im Parlament und werde trotzdem als Politikerin wahrgenommen.
Okay, das heißt, wir müssen das jetzt so ein bisschen genauer beleuchten, was das Scheitern dann ist und was vielleicht auch für dich Scheitern ist, offensichtlich ein bisschen was anderes. Wie dicht liegen denn für dich erstmal so Erfolg und Misserfolg in der Politik beieinander? Ist das was, was einfach Schlag auf Schlag irgendwie kommt?
Ja, absolut. Also es kann, in der Politik, das sage ich auch immer, kann das alles ganz schnell gehen. Das ist eine Rede, das ist ein Unglück, das ist ein falsches Wort und alles ist anders. Also das ist so.
Macht dir das manchmal Angst?
Ja, was heißt Angst? Also ich bin kein Fan von Angst. Beziehungsweise ich bin kein Fan davon, sich von Angst treiben zu lassen. Ich glaube, dass wir in einer sehr in einer Welt leben, in der sehr viel Angst ausgelöst wird, in der sehr viele Menschen sehr viel Angst haben und auch zu Recht. Aber ich glaube, dass wenn man es nicht schafft, seine Angst zu regulieren, dass man ein sehr unangenehmes Leben hat, auch unabhängig von der Politik. Mhm. Ich möchte mich davon deswegen nicht, ich lasse mich davon einfach nicht treiben. Mhm. Aber natürlich, es kann super schnell gehen. Das ist, man sagt ja immer so ein bisschen, Politics is show business for ugly people. Und natürlich ist es ein großer Show-Effekt auch. Und es geht um Popularitäten, es geht um Beliebtheit, es geht um Vertrauen, um Hoffnung. Da geht das super schnell. Also der Wind dreht sich sehr schnell.
Das hat man auch bei dir gesehen. Also du bist quasi in der Kooperation dessen.
Ja, richtig.
Das lief erstmal wahnsinnig gut. Du durftest mit Mitte 20 schon im Bundestag mitmischen und wurdest auch so ein bisschen als Hoffnungsträgerin gehandelt. Wann wurde es denn für dich dann ungemütlich? Was war denn dieses Wort, was dann vielleicht das Falsche war?
Ach, es war eine Kette von vielen unglücklichen, unglücklich, wie auch immer.
Umstände,
genau, eine Verkettung unglücklicher Umstände. Nein, ich glaube, die Piratenpartei an sich war, Punkt 1, wir waren viel zu schnell, viel zu hoch gehypt. Völlig unerfahren, wie richtig gesagt, das ist jetzt 10 Jahre her. Ich bin mit 23 in die Partei eingetreten und war dann mit 24 schon auf Bundesebene unterwegs. Das war neu. Ja? Mhm. Das mit dem Internet war neu, das mit den Forderungen war neu, eine neue Partei aus dem Boden stampfen, die nicht rechts gelagert war, war neu. Heute beobachte ich das mit großer Freude, dass die Generation, die jetzt 10, 15 Jahre jünger ist als ich, dass die aus den Fehlern auch scheinbar gelernt hat und vieles sehr viel richtiger macht als wir damals. Aber ich glaube, die Piratenpartei war ein Phänomen, wie so eine Popband und hat auch einiges Gutes erreicht und hat viele Themen gesetzt und hat vor allen Dingen viele junge Leute aus dem Internet in die Politik gebracht. Und ich glaube, das war auch gut und richtig so. Bei mir war es am Ende des Tages tatsächlich mein erstes Buch, da ging sehr viel schief. Da gab es dann Urheberrechtsstreitigkeiten und ich war naiv an vielen Stellen, muss ich sagen, und hätte nicht gedacht, wie viel Hass, und das sieht man ja jetzt auch, wie viel Hass einer jungen Frau entgegenschlägt, die sich politisch engagiert und das erfolgreich tut. Mhm. Da haben wir ja auch viele Beispiele mit, jetzt auch Luisa Neubauer hat da jetzt auch einiges zu in Interviews gesagt.
Und war damals der Kipppunkt wirklich für dich das Buch oder ging das schon eher los?
Ja, der Kipppunkt war das Buch, beziehungsweise es gab mehrere Kipppunkte, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass mein Gehirn nicht mehr richtig funktioniert.
Mhm. Was ist da passiert?
Also ich habe gemerkt, dass ich so belastet war und dass der Druck und das alles, weil das waren alles meine Buchschreiben, Politik machen, das waren meine Träume und ich habe das alles in Flammen aufgehen sehen. Und ich war so belastet, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr klar denken. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich muss mich hier rausziehen, sonst. Also da ging es wirklich dann um die Frage, ich oder das, was ich tue. Und dann habe ich mich für mich entschieden.
Wie hast du das damals gemacht? Wie bist du da, also du hast gemerkt, dein Gehirn funktioniert nicht mehr richtig. Es ist einfach so krass, der Druck ist so groß.
Ja.
Und dann, was macht man denn dann? Dann sagt man, okay, tschüss, ich bin raus?
Ja. Also ich habe das gemacht. Ich habe gesagt, tschüss, ich bin raus. Dann habe ich ein halbes Jahr, glaube ich, wirklich gar nichts gemacht. Ich hatte finanziell dann zum Glück einen Puffer. Und habe dann wirklich ein halbes Jahr, ein halbes, dreiviertel Jahr nichts gemacht. Bin gereist, habe mir ein paar Träume erfüllt und habe einfach nichts gemacht.
Und dann müssen wir
war auch schwer depressiv, das gebe ich hier gerne auch zu. Es kam dann so ein Loch, dass ich auch erstmal aufarbeiten musste. Und dann habe ich angefangen zu schreiben, habe die ganzen Sachen verarbeitet zum Thema Hate Speech, weil ich sozusagen mit einer der ersten war, auch die diese krassen Shitstorms erlebt hat. Und ich hatte ja meinen ersten Shitstorm schon, da wussten die meisten Leute noch gar nicht, was Social Media ist.
Das stimmt. Nimm uns mal so ein bisschen damit rein in diese Zeit, weil vielleicht haben das nicht mehr alle so präsent. Ein bisschen ist es jetzt doch schon her. Eben, wie gesagt, damals kannten vielleicht gar nicht alle schon so einen Shitstorm, wussten, was das ist. In dieser schwierigen Phase, was ist dir denn da alles so passiert, was dich da so fertig gemacht hat?
Also erstmal, es ist am Ende ist es natürlich immer man selbst. Ich habe ganz oft mein Bauchgefühl ignoriert in dieser Zeit und habe Dinge weitergemacht, habe die Chance mit dem Buch einfach wahrgenommen, weil es immer mein großer Traum war, aber habe mich treiben lassen und habe mich unter Druck setzen lassen, weil ich dachte, wenn ich da jetzt Nein sage, dann ich muss es jetzt nutzen, ich muss diese Chance nutzen. Und auch bei den Piraten, ich habe ja damals auch als Parteivorsitzende kandidiert, einfach weil ich nicht eingesehen habe, dass es keine Frau gibt, die da kandidiert, was glaube ich auch nicht unbedingt richtig war. Also was heißt nicht unbedingt richtig, was schon richtig damals war, es hat auch einen gewissen Druck erhöht und so weiter und so fort, aber was am Ende für mich wahnsinnig schwierig war. Und dann war es einfach, dass ich halt ein paar Leute gegen mich aufgebracht hatte. Also dann ist in den Medien, also Bild-Zeitung, die FAZ damals an vorderster Front mit einem sagenumwobenen Blogger, der jetzt bei einer Springer-Publikation arbeitet, die wirklich auch also mir Holocaust-Leugner unterstellt haben auf Seite 1 im FAZ-Feuilleton. Das war dann schon dramatisch, ja. Und das war eine richtige, also das, was wir jetzt auch sehen, ja. Eine richtige Jagd auf mich. Und da habe ich gelernt, dass man sich nicht über die Hitze beschweren darf, wenn man in die Küche geht. Auf eine brutale Art. Also es war wirklich auch brutal. Ich bin dann heimlich, also richtig, Interviews sind heimlich aufgezeichnet worden. Es wurde wirklich auch meine Aussage, also es ist so weit gegangen, dass das Bildblog mich auch verteidigt hat und so. Also es war schon groß und es war natürlich auch, weil ich habe Geld bekommen für das Buch, ich habe bei Debatten mitreden können und da war viel Missgunst, viel Neid auch an allen Fronten. Und das habe ich volle Möhre abgekriegt und das war schon bitter. Also mittlerweile weiß ich, das ist halt alles kein Ponyhof, aber damals war das natürlich, dass ich dachte, hä, wieso, also ich war halt 25 und dachte so, ja okay, man muss doch irgendwie ein ordentliches Argument führen können, man muss doch irgendwie einfach Argumente austauschen und das bessere Argument gewinnt. Und der Zahn wurde mir dann sehr brutal gezogen. Und da musste ich natürlich erstmal, das musste ich emotional erstmal verkraften. Generell, also das musste ich sozusagen erstmal mich mit auseinandersetzen, dass die Welt nicht nach Logik funktioniert, dass die Welt nicht nach dem besseren Argument funktioniert. Und dem Glauben war ich vorher aufgewachsen. Aber ich glaube auch, wenn ich in dieser Naivität nicht gehabt hätte, hätte ich das alles gar nicht gemacht. Also wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, hätte ich es nicht gemacht. Das ist ja oft so.
Wie ist das? Hast du damals auch mit Kollegen irgendwie, mit Politikern, mit anderen irgendwie drüber gesprochen? Redet man da über, in Anführungszeichen, Fehltritte oder auch eben solche Schwierigkeiten?
Die meiste Zeit habe ich halt gemerkt, dass Leute sich weggeduckt haben und darüber gar nicht reden wollten, weil es auch eine böse Vorahnung war. Du sagst ja immer so, oh Gott, das, was die erlebt hat, trifft uns das jetzt auch? Und so ist es ja auch. Also das ist ja jetzt 10 Jahre später ist ja genau das eingetreten. Dass der Ton, der ja da mir gegenüber angeschlagen wurde, Standard geworden ist. Ne? Das muss man leider mal so festhalten. Aber klar, da waren auch viele, die dann auf mich zugekommen sind und mit mir geredet haben. Natürlich nur aus dem Mitte-Links-Spektrum.
Und wie würdest du sagen, wenn du so einen Draufblick auf die Politik hast, wie geht man da mit Scheitern um? Duckt man sich immer weg?
Es kommt drauf an. Also ich glaube, dass man eine sehr starke Persönlichkeit sein muss, um sich unabhängig davon zu machen, wie das Bild nach außen ist. Weil Scheitern ist ja auch eine Zuschreibung, die man natürlich dann auch sich selber gibt, aber die ja aus einem sozusagen dialektischen Verhältnis mit der Umwelt kommt. Das heißt, ich bin zum Beispiel auch, ich versuche es mal ein bisschen anschaulicher zu machen, ich bin zum Beispiel auch geschieden. Und es ist klassisch in unserer Gesellschaft zu sagen, die Ehe ist gescheitert.
Ja.
Aber eigentlich ist das Quatsch. Eigentlich sind einfach nur unsere Wege, haben sich getrennt. Trotzdem hatte ich schon lange nach der Trennung, schon lange nachdem die Beziehung emotional abgeschlossen war, immer noch dieses schreckliche Scheiterngefühl. Warum? Weil die Gesellschaft sagt, man lässt sich nicht scheiden. Weil die Gesellschaft sagt, du brauchst eine Ehe, du brauchst einen Ehemann, du brauchst eine glückliche Ehe, um glücklich zu sein. Natürlich wünschen wir uns alle Liebe, natürlich wünschen wir uns alle eine Beziehung. Aber dass eine Beziehung auseinandergeht, dass man an andere Orte in seinem Leben geht oder so, to be in a different place, wie man im Englischen so schön sagt, ist doch eigentlich normal. Das ist ein Ausdruck von Wachstum. Mhm. Und trotzdem habe ich das als Scheitern empfunden. Und da habe ich ganz lange, also das heißt lange, das habe ich aber irgendwann auch für mich festgestellt, gesagt, das ist Quatsch. Und ich glaube, das ist in der Politik nicht kaum möglich, weil wenn man einmal dieses Bild hat von außen, man ist gescheitert, dann wird man auch zum Gespött an vielen Stellen. Und dann ist es wahnsinnig schwierig, sich eine neue Fassade sozusagen aufzubauen. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es so unglaublich schwierig und deswegen gehen Menschen so unterschiedlich damit um.
Jetzt bist du ja in der Politik von sehr vielen männlichen Politikern, älteren männlichen Politikern umgeben. Wie verhalten die sich denn, wenn es mal nicht so rund geht?
Das ist eine Ego-Frage. Das ist eine simple Ego-Frage. Kann ich zugeben, einen Fehler gemacht zu haben, ja oder nein? Kann ich drüberstehen, wenn Leute mal sagen, du bist gescheitert, ja und? Ich habe mich weiterentwickelt, du nicht. Das ist eine reine Ego-Frage und der Umgang mit dem eigenen Ego. Und das ist etwas, was in der Politik meiner Meinung nach völlig unterbelichtet ist, oder unterbeleuchtet, Entschuldigung, wobei unterbelichtet auch passt, aber unterbeleuchtet ist nämlich, wie relevant Emotionen sind und wie relevant gekränkte Egos sind und wie Entscheidungen stattfinden aufgrund von Ego, aufgrund von emotionalen Impulsen. Und das Gleiche gilt da auch an dem Punkt. Also ich kann zum Beispiel sagen, jetzt in dem Fall muss ich jetzt wieder Dietmar Bartsch anführen, aber der zum Beispiel geht damit sehr gelassen um. Es gibt Leute auch durchaus in der Bundesregierung, wo ich sagen würde, dass die nicht so gut mit Fehlern umgehen. Hm. Und dass die eher alles tun, um so zu tun, als würden sie niemals einen Fehler machen. Aber ich glaube, es ist grundsätzlich ein Problem, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der vermeintliche Schwäche nicht gerne gesehen wird. Also auch wenn Fragen von zum Beispiel mentaler Gesundheit in die Öffentlichkeit kommen. Ja, dass man sagt, ja, die Person hat Depressionen, die geht zum Therapeuten, die kann ja nicht gut sein. Ich habe mehr Vertrauen in Leute, die zum Therapeuten gehen, als Leute, die nicht zum Therapeuten gehen. Also wirklich.
Weil es zeigt, man setzt sich mit sich selbst auseinander und man möchte sich entwickeln.
Ja, und wir haben alle Probleme. Also die Person, die ohne Probleme aufgewachsen ist, die soll mir mal bitte gezeigt werden. Hm. Die Person, die keine Konflikte hat mit ihren Eltern und Co., die soll mir mal gezeigt werden. Also mir ist es lieber, die Leute setzen sich damit auseinander und gucken hin. Weil wenn sie das nicht tun, werden sie unberechenbar. Und unverarbeitete Gefühle sind gefährlich. Auch in der Politik, gerade in der Politik. Aber man darf nicht alles so persönlich nehmen. Also selbst wenn jemand sagt, du dummes A-Loch, versuche ich das nicht persönlich zu nehmen. Und, das darf man auch nicht unterschätzen, es läuft ja unter dem Begriff Triggern, sich gegenseitig zu triggern. Also wenn man zum Beispiel Menschen erlebt, die irgendwas machen, was man doof findet, dass man sich dann voll reinsteigert. Ja, mhm. Das haben wir auch in der Politik. Wie kann die Person XY sagen? Bla bla bla. Und ich denke dann oft, ja gut, okay, man darf jetzt die Realität auch nicht immer als persönliche Beleidigung empfinden. Mhm. So kommt man politisch nicht weiter, sondern man muss eigentlich sagen, okay, das ist die Funktion, das ist das, was die Person tut. Aus der Perspektive macht es Sinn, dass die Person so und so handelt. Was kann ich daran ändern?
Mich würde jetzt interessieren, in diesem Zusammenhang, wie ist das, wenn dir aber wirklich Hass entgegenschlägt? Also du bist ja auch in Shitstorm geraten, hast dich intensiv damit auseinandergesetzt. Und das Buch, was du geschrieben hast, das müssen wir jetzt auch nochmal sagen, es muss Liebe sein, digitale Kommunikation, ein Fragment, so heißt es. Und in dem Buch hast du auch ein Zitat, da steht zum Beispiel drin, mach den Kopf zu, Frau, da kommt eh nichts Gescheites bei raus, nur geistiger Durchfall, mehr nicht. Wenn man sowas Heftiges liest, da kann man trotzdem so damit umgehen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast?
Also, sagen wir mal, die ersten Male war das natürlich schon hardcore, ne? Es ist ein bisschen gruselig, was da für ein Gewöhnungseffekt einsetzt. Mhm. Also da sieht man auch mal, wie belastungsfähig Menschen sind. Aber das hat ja nichts mit mir zu tun. Also das hört sich jetzt wirklich sehr radikal an, aber ich bin ja auch gerne radikal. Das hat ja nichts mit mir zu tun. Also wenn da jemand nachts um 3 so von mir getriggert ist, dass er mir ins Internet einer ihm unbekannten Person sowas schreibt, das sagt doch mehr über die Person als über mich. Hm. Und wenn ich mir mit mir sicher bin, dann geht das auch an mir vorbei. Und das war früher natürlich nicht so. Da war ich auch unsicher mit mir selbst. Aber ich glaube, auch da ist radikale Ehrlichkeit sich selbst gegenüber zu sagen, ja, ich habe jetzt angefangen mit dem Schlagzeugspielen. Ich werde keine Drummerin mehr, die wie John Bonham von Led Zeppelin spielen kann. Das wird nicht passieren. Ich werde auch keine Hochleistungssportlerin mehr. Ja? Ich werde auch keine Goldmedaille im Eiskunstlauf mehr gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Nobelpreis gewinne, ist geringer als die Goldmedaille im Eiskunstlauf. Ist höher, aber trotzdem nicht sonderlich hoch.
Diese radikale Ehrlichkeit, von der du gesprochen hast, die dich im Grunde genommen auch bestärkt hat und dich dazu gebracht hat, weiterzumachen und dran zu bleiben. Wie kriegt man das hin? Ist das eine reine Kopfsache? Also setze ich mich hin und mache mich vor mich selber nackig und schreibe Notizen? Oder also wie mache ich das?
Also ich glaube, dass das nicht alle Menschen ohne fremde Hilfe können. Ich selber habe auch therapeutische Unterstützung in Anspruch genommen, in Form einer Supervision, mit der habe ich das halt aufgearbeitet. Und die hat immer wieder gesagt, was hat das, also wenn ich dann auch in so einen Modus gefallen bin, dass ich gesagt habe, das ist aber ungerecht, die Welt ist ungerecht, dann hat sie immer gesagt, ja, die Welt ist ungerecht. Wie kannst du das sagen? Naja, ist ja so. Ah, also mit so einer hohen Sachlichkeit, die dann eben auch dazu führt, dass man dann wütend eben ist. Ja, aber das ist dann okay. Dann lässt man das raus. Und das kann ich mittlerweile ziemlich gut. Und dann ist es in Ordnung. Und dann auch seinen eigenen Stand zu sehen. Und ich sage immer, das ist halt auch ein Punkt, ich bin ja in einer relativ privilegierten Position. Ich komme aus verhältnismäßig wohlbehüteten Verhältnissen, stabilen Verhältnissen und konnte sehr frei meinen Bildungsweg wählen oder auch verfolgen, bin gesund, bin weiß und das hat alles, ich habe da schon meine Privilegien. Das gehört aber auch zur Wahrheit dazu, ja, zu sagen, für mich ist es einfacher und ich bin mit verhältnismäßig viel Intelligenz gesegnet, aber das gehört auch zur Wahrheit, zu sagen, ich kann das leichter als andere. Für mich ist es leichter, Sachen zu durchdenken. Also die Supervision hat zum Beispiel mal gesagt, okay, Julia, ich erkläre dir jetzt mal, wie die Psyche funktioniert, weil ich weiß, dass das ein Zugang ist, mit dem du gut arbeiten kannst. Ah, dann hat sie mir irgendwie gesagt, so und so funktioniert die Psyche. Das war so eine halbe Vorlesung. Das war mein Weg. Ich glaube, jeder muss einen anderen Weg gehen, aber am Ende des Tages muss man sozusagen die Gefühle, die man hat, zulassen, so irrational die auch sind, sich nicht, das machen auch viele Menschen, gerade in diesem Scheitern-Kontext, das machen die ganz oft, dieses, ich Idiot, ich bin selbst schuld, warum denke ich das, warum habe ich das so gemacht, warum habe ich es so gemacht, warum habe ich es so gemacht? Ja, weil du es halt gemacht hast. Also, das sind manchmal so profane Antworten auch, die ich dann dazu gebe, ne? Aber warum habe ich das so gemacht? Weil ich es gemacht habe.
Ja. Wir reden ja jetzt hier im Flopcast immer übers Scheitern und vor allem immer auch, was man daraus gelernt hat. Und alle Unternehmerinnen, Unternehmer, mit denen ich bisher gesprochen habe, die haben immer irgendwie was gesagt, was sie weitergebracht hat und was es ihnen Positives auch gebracht hat, dass sie irgendwo hingekommen sind, wo sie durch ihr Scheitern, ohne ihr Scheitern, nicht hingekommen wären. Wie geht dir das mit diesen vielen Tiefphasen, die du auch hattest? Hat dich das ein Stück weit irgendwie auch vorangebracht?
Absolut. Also, wo kein Schatten, kein Licht, ne? Also, dass die dunklen Phasen da durchgegangen zu sein und das erlebt zu haben. Und gleichzeitig waren natürlich auch tolle Sachen dabei. Ich habe wahnsinnig viele Menschen kennengelernt. Diese Hochs, die ich hatte, die waren auch intensiv. Ich habe einen zweifelhaften Ruf, man könnte sagen berühmt-berüchtigt. Auch das hat was Schönes. Ja. Ich muss auch sagen, als ich in den Puck gekommen bin, wo ich dachte, was soll dir Schlimmeres passieren, als dass die Bild-Zeitung dich 3 Tage national durch den Dreck zieht. Also schlimmer ist nur Krieg. Ja. Also Krieg und irgendwie, ja, dass meine Eltern irgendwie oder meine Familie irgendwie brutal ermordet wird oder sowas halt.
Du hast
ja
quasi alles durchgemacht, was du durchmachen konntest.
Ja. Yeah. Ich war mit 30 an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, da ist nicht mehr viel auf der Live-To-Do-Liste, positiv wie negativ. Und das ist natürlich befreiend. Wahnsinnig befreiend. Und tatsächlich dieser Spruch, also ich bin ja gerade, ich fühle mich gerade wie ein wandelndes Kalenderblättchen, Kalenderspruchblättchen, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Und das ist so. Das ist einfach die Wahrheit. Was soll mir denn noch unterstellt werden? Ich bin schon alles genannt worden im Internet. Ich bin von der Bild-Zeitung durch den Dreck gezogen worden. Mir wurde von der FAZ auf Seite 1 im Feuilleton, im Druck, Holocaust-Leugnung unterstellt, was alle Intellektuellen in diesem Land gelesen haben. Alle. Weil Seite 1 im Feuilleton, FAZ, hat man vor 10 Jahren gelesen. Ich habe Nachrichten von meinen Professoren, von meinen Ehemaligen gekriegt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die denken jetzt, ich leugne den Holocaust. Super Sache. Ja. Also, das ist jetzt ein bisschen natürlich polemisch, aber das bringt wahnsinnig viel Freiheit und hat mir viel Angst genommen. Hat mir viel Angst vorm Leben und seinen Abwägungen genommen. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich das in meinem Alter schon habe. Also, es führt auch dazu, dass ich manchmal denke, ist schon Zeit zur Rente? Was soll da jetzt noch kommen? Kann man ja auch fragen, was soll da jetzt noch kommen? Aber ich bin noch lange nicht fertig, sagen wir mal so.
In deinem Buch hast du dich auch ganz viel damit beschäftigt, wie man Hass in Liebe umwandelt. Also wenn man eben mit diesen Shitstorms so zu kämpfen hat und ich finde halt auch mit Kommentaren zu kämpfen hat, die man nicht versteht. Also wo man erstmal nur denkt, hä? Warum? Wo kommt das her? Mhm. Das sind so die Fragen, die da bei mir immer hochkommen. Mhm. Aber wie bringt man dem dann, so wie du das machst und was auch dein Anspruch ist, wirklich Liebe entgegen?
Empathie. Empathie ist natürlich auch etwas, was Biologisches ist. Also manche Menschen sind begabt dafür, Empathie, und manche nicht. Das hat ja was mit auch Spielneuronen zu tun. Und irgendwann auch eine Form von Mitgefühl. Also als ich irgendwann verstanden habe, es gab einen kleinen Schlüsselmoment mit meinem Vater, wo ich ihm mal, da habe ich einen ganz furchtbaren Text bekommen, einen Hate-Mail-Text. Da ging es darum, dass meine Mutter mich hätte abtreiben sollen und mich irgendwie ausschaben. Also dieser Abtreibungsprozess wurde sehr detailliert beschrieben. Und ich fand das sehr irritierend. Und mein Vater hat das so nicht so ganz ernst genommen mit dieser Hate-Mail. Er ist ja auch jetzt nicht im Internet groß aktiv. Und habe ich ihm das vorgelesen. Und dann guckt er mich an und sagt, Julia, das hat er alles immer von seiner Mutter gehört, der das verfasst hat. Oder er meinte, wo hat er denn solche Worte her? Das muss er doch von zu Hause haben. Und in dem Moment ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich dachte, ja, der muss das von zu Hause haben. Von mir hat er es nicht. Ich habe mit der Person ja nichts zu tun. Das heißt, da habe ich begriffen, wie viel Leid diese Person erlebt haben muss, dass sie sich so da reinsteigert, dass sie einer völlig unbekannten Person im Internet ausgiebig den Abtreibungsprozess wünscht. Und ab dann ging's. Ab dann ist mir klar geworden, dass dieser Hass ist ein Schrei nach Liebe, um die Ärzte mal zu zitieren, und ist ein Ausdruck von emotionalem Elend, mit dem die Menschen so wenig umgehen können, dass sie es komplett ins Außen tragen und dass sie einfach einer komplett willkürlichen, unbekannten Frau, die irgendwas im Internet gesagt hat, was dieser Person nicht passt, diesen Schmerz entgegenschlagen. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist krass.
Aber dich all dieses Hasses anzunehmen und dem zu begegnen, das braucht auch wahnsinnig viel Kraft, oder?
Ja, schon. Also, ich nenne das regulieren, ne? Ich muss mich halt regulieren.
Das heißt Ausgleich finden für dich, oder was heißt das?
Ja, innerlich halt regulieren. Also sozusagen, wenn so von außen sowas kommt, also es ist ja auch, wenn ich in der S-Bahn bin und mir jemand ins Ohr schreit, ist das ja auch eine Form von Stress, der da ausgelöst wird. Und natürlich ist Hass, ist Hassmail und diese Form von Attacken sind natürlich ein Stressfaktor. Und diesen Stressfaktor zu regulieren, ist natürlich eine Herausforderung, zu sagen, was stört dich jetzt daran? Also mit mir selber reden, ja, ganz knallhart. Zu sagen, Julia, was stört dich jetzt daran? Warum stört es dich, dass jemand sagt, du bist hässlich? Warum stört es dich, dass jemand sagt, du bist dumm? Warum stört es dich, dass es jemand tut? Das sagt doch mehr über die Person als über dich. Und dann finde ich einen Zugang dazu. Und mittlerweile, es ist ja nicht nur so, man ist ja die ganze Zeit damit, man ist ja da die ganze Zeit mit konfrontiert, mit Mitmenschen, mit Freunden, mit Kollegen und Kolleginnen. Man hat ja ständig Menschen, die auch ein Stressfaktor sind oder die eben auch gefrustet sind. Also wir sind ja ein Kollektiv, wir sind ja eine Menschheit, die miteinander agiert. Und das geht nie reibungsfrei. Und deswegen ist sozusagen regulieren, ist da sich selbst regulieren zu können und zu sagen, warum fühle ich jetzt so oder was fühle ich jetzt und wer hat diese Gefühle ausgelöst? Das war für mich auch eine große Erkenntnis, die Gefühle zuzuordnen, weil das habe ich auch oft gehabt jetzt bei diesen Hate-Mails, wo ich immer dachte, wen schreist du hier eigentlich an? Ich kann es nicht sein, weil wir uns nicht kennen. Und dann zu verstehen, okay, wahrscheinlich schreit der Mutti an. Am Ende ist es immer Mutti, erstaunlicherweise. Wahrscheinlich schreit der Mutti an und nicht mich. Und ich bin sozusagen Stellvertreterperson. Und dann sich da runter zu regulieren, das geht dann. Und das muss man auch tun, das ist sonst... Also machen ja die wenigsten in unserer Gesellschaft, weswegen sie sich dann gegenseitig, also sie kriegen sich dann nicht reguliert, stehen dann unter Druck und lassen dann den Druck woanders aus. Und dann kriegen die sich wieder nicht reguliert und geben den Druck an andere weiter. Dann haben wir so sozusagen.
Du bist also quasi in dem Moment einfach die Projektionsfläche, kriegst das alles ab. Genau. Musst dich dann damit irgendwie auseinandersetzen, dass es eben nichts mit dir zu tun hat, aber trotzdem brauchst du irgendwie so eine Kraftquelle. Was ist das bei dir? Ich meine, manche machen Sport, gehen irgendwie 100 Kilometer laufen, um dann irgendwie zu merken, okay, da ist eine Natur um mich rum und ich kann diese Energie aufsaugen. Was ist so deine Energiequelle für dich?
Also meine Energiequelle ist auf jeden Fall auch mittlerweile Sport tatsächlich, ganz Klischee. Aber auch Zeit für mich haben, lesen tatsächlich. Und zwar mal was, also was nicht Politisches zu lesen. Meine Freunde, meine Familie sind für mich eine Kraftquelle, wofür ich sehr dankbar bin und wo ich auch weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Und natürlich habe ich auch noch, ich habe ja auch natürlich negative Druckventile, also zum Beispiel rauche ich ab und an Zigaretten. Dann merke ich so, okay, ich brauche eine Zigarette. Manchmal ist es auch ein Drink, aber das ist natürlich auch eine Gefahr. Da muss man natürlich vorsichtig sein, dass man nicht in ungesunde Gebrauchsverhältnisse da abdriftet. Ja. Das ist natürlich immer eine Gefahr, aber ich bemühe mich, positive, also spazieren gehen, Sport machen, Fahrrad fahren, gute Sachen machen, in der Natur sein. Also tatsächlich all dieses Klischee, wo ich noch vor 10 Jahren gesagt hätte, halt die Fresse, komm mir nicht mit diesem Glücksbärchi-Zeug. Aber es ist so. Und es haben schon die alten Griechen, haben das schon aufgeschrieben, es ist gesunder Geist und gesunder Körper gehören zusammen. Auch Fragen von Ernährung, zum Beispiel, ich backe gerne. Das ist auch was ich gemerkt habe, was mir Freude macht und was mir Kraft gibt, was zu schaffen. Der neueste Druckabbau in der Kette ist Schlagzeugspielen.
Cool. Julia, ich habe gelernt, aufs Bauchgefühl hören ist ganz wichtig. Man sollte sich nicht über die Hitze beschweren, wenn man in die Küche geht. Das fand ich auch ein super Spruch. Nicht immer das logische Argument gewinnt leider in dieser Welt. Damit muss man sich einfach so ein bisschen abfinden. Man sollte sich unabhängig machen von den Stimmungen von anderen. Generell dieses Scheitern, das ist einfach eine Zuschreibung von außen. Und was es für einen selber ist, hat man selber in der Hand. Und man soll sich ruhig mal anstellen. Das heißt, die eigenen Gefühle rauslassen ist ganz wichtig und es ist gesund. Und das nimmt einen die Ängste. Julia, danke dir für das Gespräch.
Gerne.
In der nächsten Folge spreche ich mit Julian Leitloff. Er hat mit 22 Jahren sein erstes Startup gegründet, mit dem er Schmuck aus dem 3D-Drucker verkaufen wollte. Es hat auch ziemlich gut geklappt. Forbes wählte ihn immerhin zu den wichtigsten 30 Gründern unter 30. Nach 5 Jahren hat er sich allerdings entschieden, das Unternehmen zu verlassen und wieder neu zu gründen. Jetzt hat er ein Buch darüber geschrieben, Keinhorn, was es wirklich heißt, ein Startup zu gründen. Und darin beschreibt er seine harten Gründerjahre. Julian und seine Partner lebten von Büchsenbier und Konservensuppen. Teilweise hat er kein Bargeld mehr gehabt und er musste auch noch seinen besten Freund feuern. Die ganzen Facetten dazwischen. Nicht dieses große Hoch und Runter, das wird uns Julian Leitloff erzählen. Ich bin Maja Fiedler und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder dabei seid. Tschüss.
Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.